Holocaust. 1941 leben in Griechenland knapp 72.000 Juden in 31 Gemeinden. Die bei weitem größte jüdische Gemeinde mit mehr als 50.000 Mitgliedern ist die von Thessaloniki. In der jahrhundertelang unter osmanischer Herrschaft stehenden Stadt hatten sich im 15. Jahrhundert aus Spanien vertriebene Juden angesiedelt. Man nennt Thessaloniki das Jerusalem des Balkans. Es beherbergt die größte sephardische Gemeinde Europas. Untereinander sprechen die Saloniker Juden einen spanischen Dialekt. Durch den Zuschnitt der Besatzungszonen fällt den Deutschen die Mehrheit der griechischen Juden in die Hände. 4.000 bis 6.000 Juden leben in der bulgarischen Zone. Sie werden später den Deutschen ausgeliefert. Etwa 13.000 Juden befinden sich in der italienischen Zone, wo sie vorerst einigermaßen geschützt sind. Aber die Thessaloniker Juden sitzen auf dem Präsentierteller. Die Vernichtung der griechischen Juden wird, wie überall in Europa, einem Stufenprozess folgen, der anfangs fast unsichtbar beginnt. Natürlich bringen die Nazis vom ersten Tag an viele judenfeindliches Geschrei ins Land und versuchen, mit Hetzpropaganda die Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Aber das bewirkt nicht viel. Die entscheidenden Schritte vollziehen sich zunächst im Stillen. Die Juden werden bürokratisch erfasst, dann ausgeraubt, später in Ghettos konzentriert und am Ende deportiert und ermordet. Kaum sind die Deutschen in Thessaloniki, verhaften sie alle Mitglieder des Gemeindevorstands. Dann beschlagnahmen sie das Gemeindearchiv. Wertvolle Bücher und Kunstgegenstände werden, in ihren Worten, sichergestellt. Bankschließfächer systematisch durchsucht. Ein willfähriger Gemeindevorstand wird eingesetzt. Die Kopfjäger erstellen Listen der Gemeindemitglieder und schaffen die statistischen Voraussetzungen für alles Weitere. Doch dann bleibt es 15 Monate lang erst einmal ruhig. Der Hungerwinter steht bevor. Alle sind beschäftigt, das tägliche Überleben zu organisieren. Doch die Ruhe ist trügerisch. Im Juli 1942 wird in Thessaloniki der Kriegsverwaltungsrat Dr. Max Merten zum Chef der Militärverwaltung gestellt. Ein ebenso effizienter wie skrupelloser und hochkorrupter Jurist. Er wird die zentrale Figur bei der Ausplünderung und Vernichtung der Saloniker Juden werden. Am 11. Juli 1942 müssen sich alle arbeitsfähigen männlichen Juden auf dem Freiheitsplatz einfinden, wo sie unter demütigenden Schikanen gemustert werden. 3.500 Männer werden zur Zwangsarbeit im Straßen- und Flugzeugbau sowie in den Krombergwerken eingesetzt. 400 von ihnen werden das infolge katastrophaler Arbeitsbedingungen und mangelnder Ernährung nicht überleben. Im Herbst 1942 presst Merten der jüdischen Gemeinde einen horrenden Betrag ab, um die Sklavenarbeiter freizukaufen. Die galoppierende Inflation ist zu einem großen Problem geworden und Merten benötigt dringend Devisen. Goldbarren ist der Tarif, erklärt er den Vertretern der jüdischen Gemeinde. Die Gemeinde kratzt den geforderten Betrag unter ihren Mitgliedern zusammen. Dessen Verbleib wird später Rätsel aufgeben. Vieles wandert vermutlich in die Tasche des Kriegsverwaltungsrats Merten. Die zurückkehrenden Männer sind in einem beklagenswerten Zustand. Auch den jüdischen Friedhof muss die Gemeinde den Deutschen überschreiben. Dort befindet sich heute die Aristoteles-Universität. Im Februar 1943 geht es dann Schlag auf Schlag. Adolf Eichmann schickt seine Vertreter Wislicheni und Brunner nach Thessaloniki, Experten der Vernichtung. Sie sind die Ideengeber und arbeiten Merten zu, der dem Gemeindevorstand in rascher Folge Befehle erteilt. Die Menschen müssen sich mit dem gelben Stern kennzeichnen. Sie werden in voneinander getrennten Ghettos verbannt, müssen ihr Hab und Gut deklarieren. Sie dürfen kein Telefon und keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, das Wohnviertel nicht verlassen, sich nur noch zwischen 10 und 16 Uhr auf der Straße aufhalten. Schließlich lässt sich Merten eine besonders perfide Farce anfallen. Vom letzten Geld, das den bedrängten Juden verblieben ist, sollen sie Anrechtsscheine zu je 600 Zloty auszahlbar in der neuen Heimat erwerben. Aber die neue Heimat sind die Gaskammern von Auschwitz-Birkenau. Im März 1943 beginnen die Deportationen. Im August ist Thessaloniki, wie es im Jargon der Deutschen heißt, judenfrei. Das Vermögen der Ermordeten kassiert die Wehrmachtsverwaltung. Eine beträchtliche Menge davon fließt in die Taschen des Dr. Max Merten. Später durchkämmen die Nazis das ganze Land nach verstreut lebenden Juden, mit unterschiedlichem Erfolg. Viele der 3500 Athener-Juden können sich verstecken, aber anderenorts. In Ionia, auf den Inseln Korfu, Rhodos, Kreta werden nur wenige entkommen. Überall greifen die Menschenjäger auf die Dienste der Wehrmacht zu. 58.885 griechische Juden sterben in Auschwitz und Treblinka oder gehen in den Arbeitslagern zugrunde. 10.226 Überlebende können den Häschern entkommen. Nur etwa 2.000 Menschen kehren aus den Vernichtungslagern zurück. Ein besonders makaberes Detail dabei ist, dass die Juden selbst noch die Fahrkarten in den Tod bezahlen müssen. Die Deutsche Bahn AG hat auf die seit 2015 erhobene Forderung, diese Einnahmen an die jüdische Gemeinde Thessaloniki zurückzuerstatten, bis heute nicht reagiert.
Dr. Max Merten lässt sich nach dem Krieg als Rechtsanwalt in Berlin nieder. 1952 gehört er zu den Gründern der Gesamtdeutschen Volkspartei. 1957 reist Merten nach Athen und wird dort zu seinem Erstaunen verhaftet. Nach 2 Jahren Untersuchungshaft steht Merten in Athen vor Gericht. In 13 von 20 Anklagepunkten schuldig gesprochen, wird er für seine Rolle bei der Deportation der griechischen Juden zu 25 Jahren Haft verurteilt. Die Regierung Adenauer benutzt Wirtschaftsverhandlungen, um auf die griechische Regierung Druck auszuüben und Mertens Freilassung zu erreichen. Im November 1959 wird Merten nach Deutschland abgeschoben, gegen die Zusicherung der Bundesregierung, dass nunmehr in Deutschland ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet würde. Bei seiner Landung in München wird Merten daher pro forma abermals verhaftet. Doch das Ganze ist von vornherein als Justizposse angelegt. Nach wenigen Tagen Schamfrist wird der Haftbefehl des Landgerichts Berlin außer Vollzug und Merten auf freien Fuß gesetzt. 9 Jahre später, 1968, wird das Verfahren sang- und klanglos eingestellt. Teils mangels Beweisen, teils wegen Verjährung. Für die 2,5 Jahre in griechischer Haft erhält Merten vom deutschen Staat eine Heimkehrerentschädigung. Er stirbt 1971 in West-Berlin.